Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Jesus Christus gibt uns erschreckende, aber auch ermutigende Nachrichten im Hinblick auf die Zukunft. Und er sagt uns in Matthäus 24 etwas über ganz erschreckende, gräuliche Dinge, die er dann aufzählt, die geschehen werden vor seiner Wiederkunft, die auf die Welt hereinbrechen werden. Und er sagt uns etwas sehr klar und deutliches in Matthäus 24 und Vers 34. Und er sagt dort: Wahrlich, ich sage euch, und ich zitiere heute wiederum von der Lutherbibel 2017, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Dieselbe Aussage findet sich auch in den Parallelberichten in Markus 13 und Vers 30 und auch in Lukas 21. Ich möchte diesen Parallelbericht in Lukas 21 kurz vorlesen, in Lukas 21 angefangen in Vers 29. Lukas 21 und Vers 29. Er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selbst, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, Vers 31, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Hier zitiert er ganz klar das Reich Gottes. Nun, wo es heißt, wenn dies alles geschieht, in allen drei Berichten, übersetzt die Elberfelder Bibel, bis dies alles geschehen ist. Also dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun, einige, die sich hier auf Lukas 21 beziehen, die meinen, dass dies eine Beschreibung ist dessen, was wir in Lukas 9 und Vers 27 lesen. Nun, das ist ja die berühmte Erzählung über die Verklärung Jesu auf dem Berg, wo er dann in verklärtem Zustande auch die verklärten Personen Mose und Elia sieht. Und einige der Apostel waren mit ihm, aber dies war alles eine Vision. Wir verstehen das ja. Es war ja nicht so, dass sie jetzt wirklich im verklärten Zustande jetzt waren. Christus war ja damals noch nicht verklärt. Mose und Elia liegen tot im Grabe, aber sie werden verklärt sein im Reich Gottes. Aber in Lukas 9 und in Vers 27, da sagt er ja, ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier sehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und dann wird diese Verklärung beschrieben, diese Vision. Und einige meinen, also was er hier in Lukas 21 sagte, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, bezöge sich jetzt, oder vielmehr bis das Reich Gottes kommt, bezöge sich jetzt auf diese Stelle in Lukas 9. Aber das ist sicherlich nicht der Fall, denn das war ja bereits schon geschehen in Lukas 9. Und jetzt sagt Christus ja viel später. Okay, also hier, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das Reich Gottes kommt. Also das kann nicht diese Parallelstelle sein, darum kann es nicht gehen. Was ist also dann mit diesem Geschlecht gemeint? Was meinte Christus, als er sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist, bis das Reich Gottes kommt und so weiter und so fort? Nun, einige übersetzen auch hier diese Generation. Diese Generation wird nicht vergehen. Das griechische Wort für Geschlecht oder auch Generation ist Genea, G-E-N-E-A, Genea. Und natürlich schwingt da das Wort genau ein bisschen mit. Genau bezeichnet ja den Zustand des Gezeugtwerdens, den Zustand der Geburt und auch den Prozess von Zeugung hin bis zur Geburt. Aber hier heißt das Wort Genea und mein Expository Dictionary of the New Testament Words sagt uns Folgendes über das Wort Genea. Das heißt hier zunächst Beschreibung von Zeugung und Geburt. Sodann, was gezeugt und geboren wurde. Das heißt Familie oder Abstammung oder Masse der Menschen, die zur gleichen Zeit leben. Sodann Beschreibung der Zeitspanne, die normalerweise von jeder darauffolgenden Generation eingenommen wird. Und schreiben die hier so um die 30 bis 40 Jahre. Nun, was diese darauffolgende Generation angeht, schauen wir uns kurz an eine Stelle in 1. Mose an, Kapitel 15. 1. Mose 15. Und in Vers 13, da sagt Gott zu Abraham, der damals noch Abraham hieß, da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist, also Ägypten, und da wird man sie zu dienen, zwingen und unterdrücken 400 Jahre. 400 Jahre. Aber dann später in Vers 16 heißt es, sie aber sollen erst nach den vier Menschenaltern wieder hierher kommen. Hier werden also Menschenalter, vier Menschenalter mit 400 Jahren gleichgesetzt, mehr oder weniger. Also, die Idee ist dann, so eine Generation, ein Geschlecht dauert so 100 Jahre, aber man muss natürlich begreifen, dass es hier um eine weitaus längere Lebenserwartung ging, damals zu den Zeiten von Abraham. Denn in Psalm 90, ein Psalm, der dann von Mose geschrieben wurde, wird ein Geschlecht, könnte man sagen, eine Generation, die Lebenserwartung eines Menschen im Durchschnitt, wie folgt angegeben, Psalm 90, eine Stelle, die wir auch kürzlich noch gelesen haben. In Vers 10, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn in vielen Fällen, in den meisten Fällen, leben die Menschen so den Tag hinein und tun Dinge, die letztendlich vergeblich sind, weil sie sich nicht auf das ewige Leben vorbereiten und konzentrieren. Aber hier geht es um 70 oder 80 Jahre, und das ist auch der Durchschnitt. Und heute mag es auch ein bisschen sogar noch länger dauern für das Durchschnittsalter. Einige werden hier sogar über 100 Jahre alt, auch heute. Aber die meisten natürlich nicht. Aber wie gesagt, einige leben schon älter als und länger als 80 Jahre. Meine Mutter war 85, als sie starb. Mein Vater sogar 95. Aber viele sterben natürlich auch vorzeitig. Im Krieg und so weiter und so fort. Also wenn man das alles so zusammenzählt, dann sind 70 oder 80 Jahre schon weitaus eine lange Zeit. Die gilt mit Sicherheit nicht für jeden. Nun, einige sagen, wenn es darum geht, wenn Christus davon spricht, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis es alles geschehen ist. Einige sagen, dass Christus hier sich mit dem Wort Geschlecht oder Generation ganz allgemein auf die menschliche Rasse bezieht, auf die menschliche Familie. Wir hatten ja in der Definition eben gesehen, dass das durchaus mit eingeschlossen sein kann. Wir antworten die Menschheit, das Menschengeschlecht. Oder andere sagen, ja, es bezieht sich irgendwo auf das Volk Israel, auf die Juden. Die Idee ist eben die, dass die Juden nicht untergehen werden. Das Volk Israel wird nicht untergehen, bis dass Jesus Christus zurückkommt, dass dies alles geschehen ist. Einige beziehen sich auf eine Abgrenzung, sagen wir mal, zwischen den Menschen dieser Welt und den geistlichen Israeliten und sagen, also die geistlichen Israeliten, die werden das auch weiterleben. Und in der Tat, sagt Christus ja auch, diese schrecklichen Dinge, die kommen werden, die müssen letztendlich verkürzt werden, die Tage, denn sonst würde kein Mensch am Leben bleiben, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Aber ist das jetzt, was Christus gemeint hat? Geht es lediglich um das Menschengeschlecht oder geht es lediglich um das Volk Israel? Nun, ich möchte Ihnen einige Stellen zunächst einmal zu Gehör bringen, die in der Tat von dem Menschengeschlecht im Allgemeinen sprechen, wenn dieses Wort im Griechischen benutzt wird. Zunächst einmal Epheser Kapitel 3. Und ich denke, dass diese Stellen, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde, auch sehr große Bedeutung für Sie ganz persönlich haben werden. Denn es wird so einiges hier gesagt, was man beachten muss. Epheser Kapitel 3. Und lesen wir zunächst einmal Vers 5. Dies, es geht hier um das Geheimnis Christi, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern, also hier dieses Wort, nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist, nämlich Vers 6, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Und dann weiter in Vers 21, wo er sagt, dem sei Ehre, Gott dem Vater, in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier ein weit umfassender, allumfassender Begriff. Und den Menschengeschlechtern, den Menschenkindern wurden gewisse Geheimnisse zunächst einmal nicht offenbart. Sie wurden aber dann offenbart in den Zeiten des Paulus. Aber Ehre und Herrlichkeit und so weiter soll sowohl Gott dem Vater als auch Jesus Christus gewährt werden für alle Zeit und Ewigkeit. Für alle und durch alle Menschen. So dann in Kolosser Kapitel 1 und Vers 26. Auch hier wiederum geht es um dieses Geheimnis. Kolosser 1 und Vers 26, da heißt es, angefangen in Vers 25 wiederum, um den ganzen Satz zu lesen. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, also nicht nur halbherzig oder hier ein wenig und da ein wenig, wie es heute in den meisten Organisationen geschieht. Vers 26, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Den wollte Gott kundtun, Vers 27, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Verstehen Sie dies, dass das Geheimnis auch damit zu tun hat, dass Ihnen offenbart wurde, dass Jesus Christus in Ihnen leben kann. Und es wird natürlich dann auch Voraussetzungen angeführt, wie das geschehen kann. Denn Christus kann in Ihnen leben durch den Heiligen Geist, wie auch Gott der Vater in Ihnen leben kann durch den Heiligen Geist. Aber das war ein Geheimnis, wie es heißt, seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen. Auch hier wiederum ein ganz allumfassender Begriff für Geschlecht. In Apostelgeschichte 14, es wird ein wenig hier verschleiert in der deutschen Bibel, in dieser Übersetzung. In Apostelgeschichte 14 und Vers 17, da wird Folgendes gesagt. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan, und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und alle eure Herzen mit Freude erfüllt. Angefangen Vers 16 allerdings, das war die Stelle, die ich eigentlich lesen wollte. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Und dann kommt diese Aussage in Vers 17. In anderen Worten, auch hier hat Gott, obwohl er zunächst einmal keine Berufung durchgeführt hat für viele der Heiden, aber gleichwohl sich nicht unbezeugt gelassen, wie es heißt. Aber das Wort für Heiden, auch hier wiederum, ist eigentlich das Wort für Geschlecht. Es wurde hier mit Heiden übersetzt, aber Geschlecht ist eigentlich das griechische Wort. Auch in Apostelgeschichte 15 und lesen wir einmal Vers 21. Auch hier wiederum eine Stelle, die man so nicht unbedingt sehen würde im Zusammenhang mit Geschlecht, aber es heißt hier, denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen. Und wird an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen. Von alten Zeiten her, auch hier wiederum im Griechischen das Wort für Geschlecht. Von allen Geschlechtern her, könnte man sagen. Von alten Geschlechtern her. Interessant auch diese Stelle. Es geht hier ja um diese berühmte Konferenz der Apostel. Es ging gar nicht um den Sabbat. Der Sabbat war nach wie vor zu halten. Darum geht es gar nicht. Es ging darum, dass man jetzt behauptete, man müsse die Heiden beschneiden. Darum ging es. Und er sagt hier ja nun gut, also der Sabbat wird ja nach wie vor gepredigt. Darum geht es ja gar nicht. Einige, die nehmen diese Stelle in Apostelgeschichte 15 und sagen uns heute, man brauche den Sabbat nicht mehr zu halten. Man brauche sich nicht mehr von unreinem Fleisch zu entfernen. Das kann man ruhig alles essen. Darum geht es ja gar nicht. Schauen Sie, die Menschen blicken da in gewisse Stellen hinein, reißen Dinge aus dem Zusammenhang und kommen dann mit unmöglichen Ideen daher. Philipper Kapitel 2 und Vers 15. Auch hier wiederum eine interessante Stelle, die die Menschheit oder gewisse Sparten der Menschheit, könnte man sagen, beschreibt. Philipper 2 und Vers 15. Er sagt in Vers 14, tut alles ohne Murren, ohne Zweifel, Vers 15. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Nun, auch hier wiederum, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Also es geht hier um unbekehrte Menschen im Allgemeinen. Leben wir so? Sind wir da Lichter denen gegenüber? Lichter in der Welt. Nun, das ist hier eine ganz allgemeine Beschreibung. Das gilt für alle Christen, zu allen Generationen, zu allen Zeiten. Aber Paulus hat ja auch ganz besonders hier die Menschen seiner Zeit angesprochen. Wir alle sollen, egal in welchen Zeiten wir leben, zu welchem Geschlecht wir gehören, sagen wir einmal, zu welcher Generation, in einer Weise leben, dass man ein Licht ist innerhalb eines verdorbenen und verkehrten Geschlechtes. Das muss man immer begreifen. Die Menschen um uns herum, die nicht berufen sind, die nichts von der Wahrheit wissen wollen, die werden es uns schon nicht leicht machen. Und gleichwohl müssen wir auf eine gewisse christliche Weise leben. Denn in Markus Kapitel 8, eine weitere Stelle, die hier vom Geschlecht spricht und auch wiederum, die ganz allgemein zu verstehen ist für Christen aller Zeiten, aber eben auch gerade für solche, die zur Zeit von Christus lebten. Markus Kapitel 8 und Vers 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, ehebrecherisch im Sinne von, man wendet sich von Gott ab. Es geht ja darum, dass eine gewisse geistlich gesehen Ehebeziehung bestehen soll zwischen uns und Gott. Aber diejenigen, die selbst unter dem alten Bund sich von Gott abgewendet haben, die waren ehebrecherisch natürlich, haben Unzucht begangen. Und so weitet das Christus jetzt aus, mehr oder weniger auf alle Menschen. Und er sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird. In der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also hier geht es sogar darum, dass Christus auf seine Wiederkunft anspricht und sagt, also auch dann noch werde ich mich schämen, derer, die sich meiner geschämt haben. An anderer Stelle sagt er sogar auch, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch verleugnen vor Gottes heiligen Engeln. Also schauen Sie hier, es geht um eine ganz allgemeine Aussage, aber eben auch eine ganz spezifische Aussage. Hier in diesem Falle sogar in Bezug auf seine Wiederkunft. Und dann auch in Lukas Kapitel 1 und in Vers 48. Lukas 1 und Vers 48. Hier sagt Maria, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Auch hier Kindeskinder, eine Interpretation. Das griechische Wort wiederum ist das Wort für Geschlecht, das Wort Genea. Und dann auch in Kapitel 16 von Lukas 8, von Lukas 16 und Vers 8. Lukas Kapitel 16 und in Vers 8, wo es heißt, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ach, hier wiederum eine etwas verschleierte Aussage, wo es heißt, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen, wörtlich in ihrer Generation, also unter sich selbst. Eine Abgrenzung wird hier vorgenommen zwischen den Kindern dieser Welt und den Kindern des Lichtes. Also die Kinder dieser Welt, dieses verderbte, ehebrecherische, sündige Geschlecht und so weiter und so fort, aber unter sich selbst sind die klüger, in Anführungszeichen, als die Kinder des Lichtes. In anderen Worten, die wissen manchmal besser, wie man sich verhalten kann, natürlich in falscher Weise, aber Christus nimmt das jetzt ein Gleichnis, ein Vergleich und sagt, ihr solltet eigentlich besser wissen, wie man sich auf richtige Weise verhalten kann, aber in vielen Fällen geschieht das eben gerade nicht. Die Kinder dieser Welt, die sind wenigstens konsequent in dem, wie sie leben. Aber ihr habt da manchmal so ein bisschen diese Kombination zwischen richtig und falsch. Und das ist eben gerade das Problem. Schauen Sie. Die Bezeichnung Geschlecht kann sich eben auf, in der Tat, die Menschenmasse, die Menschenmenge, die Menschenfamilie beziehen. Aber eben, es kann sich auch ganz klar und deutlich auf eine spezifisch begrenzte Menschenmenge beziehen, wie zum Beispiel dies in Matthäus Kapitel 1 zum Ausdruck kommt. Matthäus Kapitel 1 und lesen wir Vers 17, denn hier werden Kategorien aufgeführt. Da heißt es, alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Also ganz spezifisch werden hier 14 Geschlechter beschrieben. Es kann also jetzt nicht hier um die gesamte Menschenmasse gehen. Nein, es sind 14 Geschlechter. Und so wird es dann also auch weiter geführt. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter, ganz individuelle Geschlechter oder Generationen. Auch in Hebräer Kapitel 3 wird das Wort angewandt auf eine ganz spezifische, zeitlich begrenzte Menschenmenge, wenn man das so sagen will. Hebräer Kapitel 3, und zwar angefangen in Vers 7. Hebräer 3 und Vers 7, aber auch etwas, was wir heute sehr zu Herzen nehmen sollten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, es ist Gott, der durch seinen Heiligen Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, Versuchung der Prüfung, wo mich eure Väter versuchten und prüften oder sehr stark auf die Probe stellten und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht, worum geht es hier? Nun, um das Geschlecht der Väter, die 40 Jahre lang die Wunder gesehen hatten. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorne, sie, also dieses Geschlecht, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Also hier ganz klar geht es um das Geschlecht Israels in der Wüste, die Väter, die 40 Jahre lang in der Wüste leben mussten, die dann alle umkamen. Es geht hier also nicht, eindeutig nicht, um die gesamte Menschenmasse aller Menschen. Auch in Apostelgeschichte 13 wird hier eine Abgrenzung vorgenommen. Apostelgeschichte 13. Und lesen wir einmal in Vers 36. Da heißt es denn, nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. David ist gestorben. Der Schlaf des Todes wird hier angesprochen. Wenn man stirbt, schläft man. Man hat kein Bewusstsein und muss aus diesem Schlaf auferweckt werden. Und er ist verwest. Er hat die Verwesung gesehen. Es geht natürlich hier darum, dass Christus eben die Verwesung gerade nicht gesehen hat. Der Unterschied. Aber es geht hier darum, dass nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, wörtlich den Menschen seines eigenen Geschlechtes. Oder er hat seinem eigenen Geschlecht gedient, denn das Wort hier ist in der Tat wiederum das Wort genau. Also wir sehen genau. Sie sehen also hier wiederum, dass hier eine Abgrenzung erfolgt. Es geht hier um David, der seinem eigenen Geschlecht gedient hat oder den Menschen seiner Zeit. Und weil hier zum Beispiel von den Menschen der Zeit Davids gesprochen wird, sagen nun einige, dass die Aussage von Jesus Christus, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, eben auch um das Geschlecht der Zeit Christi sich dreht. Mit anderen Worten, Christus sprach von den Menschen seiner Zeit, die also zu seiner Zeit lebten. Er sagt, diese Menschen, die werden nicht vergehen, die werden nicht sterben, bis alles geschehen ist. Wie ja nun David auch seiner Zeit, den Menschen seiner Zeit, gedient hat. Und es gibt in der Tat viele Beispiele, die auf das Geschlecht, die Menschen der Zeit Christi, sich beziehen. Und da möchte ich einige davon einmal vorlesen. Aber ich möchte auch deutlich machen, dass es wiederum nicht ausschließlich um das Geschlecht zur Zeit von Jesus Christus gehen kann. Einige Stellen machen das sehr klar. Aber gleichwohl, er spricht das Geschlecht seiner Zeit an. In Matthäus 11 und Vers 16. Er sagt, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Wir haben euch aufgespielt, ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Auf wen bezieht er sich hier ganz spezifisch? Vers 18. Denn Johannes der Täufer, ist gekommen, aß nicht und trank nicht und sie sagen, er ist von einem Dämon besessen. Jetzt Vers 19. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer. Das beweist, dass Christus Wein getrunken hat, nicht nur Traubensaft, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und daraus die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Die haben natürlich auch falsch beschuldigt. Er war kein Freund der Zöllner und Sünder in dem Sinne, dass er selbst gesündigt hätte. Aber er hat natürlich Umgang gehabt mit Zöllnern und Sündern. Und Fresser, nun gut, einige, die wollten vielleicht nicht, dass man, was weiß ich, Fleisch isst, reines Fleisch. Johannes hat ja das nicht getan, der hat sich von Heuschrecken und Honig ernährt. Also wie auch immer, Christus sagt, wie man immer es auch tut, die Menschen werden einen verurteilen, werden einen verklagen, werden einen anklagen, weil sie andere Vorstellungen haben. Aber der Punkt ist eben der, er spricht hier von diesem Geschlecht. Es bezieht sich hier zunächst einmal auf das Geschlecht, auf die Menschen zur Zeit von Johannes dem Täufer und Jesus Christus. In Lukas 7, Vers 31 sagt er auch etwas Ähnliches hier. Lukas 7 und Vers 31, wo es heißt, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen und wem sind sie gleich? Und wiederum, sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt, ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen, ihr habt nicht geweint. Mit anderen Worten, die Botschaft ging hinaus, es wurde ihnen die Botschaft verkündigt, die haben nicht darauf reagiert. Aber wir sehen ja auch gleichzeitig, dass das nicht nur auf die Menschen der Zeit von Christus und Johannes zutrifft, sondern ganz allgemein, das gilt auch für uns heute. Wir lehren ihnen die Wahrheit der Bibel und wie viele wenden sich ab. Wenn es um Klagelieder geht, ja, die haben nicht getrauert. Wenn es um freundliche Lieder geht, um Lieder der Freude, sie haben nicht getanzt oder wie man immer das sagen will. Vers 33, denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Und der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, was nun offensichtlich auch Wein. Und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Also mit anderen Worten, die Wahrheit verstehen, sie und ich. Sie wissen, wie grundlos falsch diese Verklagungen waren, diese Anklagen. Aber jetzt geht es weiter in Matthäus Kapitel 12 und Vers 39. Da wird wiederum dieses Geschlecht angesprochen. Und da lesen wir Matthäus Kapitel 12 und Vers 39. Denn jetzt kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die wollten ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, wiederum die gleichen Aussagen, fordern ein Zeichen. Oder dieses ehebrecherische, böse Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Und jetzt fährt er fort zu sagen in Vers 40, was dieses Zeichen des Propheten Jona war. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das war das Zeichen, das er ihnen gab, diesem bösen, ehebrecherischen, sündhaften Geschlecht. Haben Sie genau zugehört, was dieses Zeichen war? Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Seeungeheuers, das ihn verschlang. Und dann wurde er ausgespien ans Land, um dann wiederum den Nineviten die Botschaft zu verkündigen. In 40 Tagen wird Ninive zerstört werden und dann haben sie bereut. Und dann wurde diese Zerstörung, diese Vernichtung zunächst einmal aufgehoben für eine gewisse Zeit, bis sie dann wieder in ihre alten Lebensweisen zurückgeschlittert sind. Aber wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Ungeheuers war, so wird auch Christus 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein, mit anderen Worten im Grab. 3 Tage und 3 Nächte. Nun überlegen Sie sich das mal. Freitag, Nachmittag soll angeblich die Kreuzigung gewesen sein. Sonntag früh die Auferstehung. 3 Tage und 3 Nächte. 3 mal 24 Stunden, wie passt das zusammen? Es passt eben nicht zusammen. Einige wollen das einfach nicht begreifen. Die sagen, ja, aber ich sehe das anders. Die Bibel macht klar und deutlich, dass es nicht eine Kreuzigung am Freitag gegeben hat. Dass es nicht eine Auferstehung am Sonntagmorgen gegeben hat. Da würde man niemals 3 Tage und 3 Nächte hineinbringen. Unsere kostenlose Broschüre über Jesus Christus, ein großes Geheimnis, erklärt Ihnen, dass die Kreuzigung am Mittwoch war und die Auferstehung am Samstagabend zu Sonnenuntergang erfolgte. Ganz klar und deutlich wurde das in der Bibel auch so prophezeit. Und das ist das, was das Zeichen war, das damals die Pharisäer abgelehnt haben, das heute die überwiegende Christenheit ablehnt. Die lehnen das nach wie vor ab, dass das das Zeichen war, dass er der Messias war, der Menschensohn. Ja, wie kann man so etwas ablehnen? Wie kann man Christus einen Lügner nennen und gleichwohl an Christus glauben, dass er in der Tat der Messias war? In Matthäus Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16 und Vers 4, da sagt er auch wiederum, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona, wiederum. Und er hat ja schon bereits erklärt, was das Zeichen des Jona war. Und auch in Lukas Kapitel 11 und in Vers 29. Lukas 11 und Vers 29, wo wir lesen, die Menge aber drängte herzu, und da fing er an und sagte, dies Geschlecht ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Denn, wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Nineveh, inwieweit? Weil er 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Seeungeheuers war und dann wieder ans Land gespien wurde. So wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Inwieweit? Nun, weil er auch 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein würde und dann auferstehen würde von den Toten. Aber Sie sehen hier dieses Wort hier, Geschlecht, und diese ganze Beschreibung, obwohl es sich zunächst einmal auf das Geschlecht der Zeit Jesu Christi bezieht, geht natürlich weit darüber hinaus. Es sollte uns auch heute noch als ein Zeichen dienen, als der Beweis, dass Jesus Christus der Messias war. Und die meisten Menschen heute lehnen diesen Beweis kategorisch ab. Glauben nicht daran, was Christus hier gesagt hat. Glauben nicht daran, dass das auch so geschehen ist, wie er es gesagt hat. Und bilden sich dann ein, wahre Christen zu sein, die Jesus Christus folgen. Viel Irrtum, viel falsche Ideen, Verwirrung herrscht heute unter den Menschen. Matthäus 12, und lesen wir weiter in Vers 41. Die Leute von Nineveh werden auftreten oder besser aufstehen oder auferstehen beim Gericht. Es geht hier um die sogenannte zweite Auferstehung. Während die Menschen, die gestorben sind, ohne in diesem Leben zur Wahrheit, zum Heil berufen worden zu sein, die werden auferstehen zu physischem Leben und werden dann die Gelegenheit haben, wenn sie berufen werden, und sie werden dann berufen werden in der zweiten Auferstehung, sich für diesen Weg zu entscheiden, wie sie heute, wenn sie heute berufen sind, bereits jetzt schon die Gelegenheit haben, sich für den Weg der Wahrheit zu entscheiden. Aber die werden auftreten, auferstehen beim Gericht. Mit diesem Geschlecht, jetzt ganz eindeutig geht es hier um das Geschlecht zur Zeit von Jesus Christus. Die werden zusammen auferstehen, was bedeutet, dass alle Menschen auferstehen werden, die im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt haben, ohne berufen worden zu sein. Also die nicht in der ersten Auferstehung sein werden und auch nicht in der dritten. Das ist die Auferstehung zum ewigen Tod, diejenigen, die unvergebbare Sünde begangen haben. Aber ein anderes Thema. Noch einmal, die Leute von Nineveh werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, werden es verurteilen, werden auf es herabblicken. Denn sie taten Buße, sie bereuten nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jona. Er sagt hier, ich bin mehr als Jona. Auf meine Predigt hin solltet ihr bereuen, tut es aber nicht. Wohingegen die Menschen zur Zeit des Jona bereut haben, als Jona ihnen predigte. Deswegen hier der Vergleich. Er sagt, ihr seid viel schlimmer dran als die Menschen zur Zeit des Jona. Auch in Vers 42. Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht. Auftreten, auferstehen, auferweckt werden. Mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, wird es verurteilen, wird es auf dieses Geschlecht herabblicken, denn sie kam vom Ende der Erde Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Also die Königin von Saba des Südens, die wollte die Weisheit von Salomo hören, aber die Menschen zur Zeit von Jesus Christus, sie wollten nicht einmal das hören, was Jesus Christus ihnen sagte. Und Christus sagte, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona. Das waren sehr ausschlaggebende Worte, weil er der Menschensohn war. Er war mehr als nur ein Mensch, schauen Sie. Er war immer schon derjenige gewesen, der als ein Gottwesen zusammen mit Gott dem Vater lebte. Aber er wurde zu einem Menschen, aber er war natürlich nach wie vor die Persönlichkeit, die er war, bevor er zu einem Menschen wurde. Deswegen heißt es auch, dass er der Immanuel war, der Gott mit uns. Er war weitaus mehr als Salomo, er war weitaus mehr als Jona oder Johannes der Täufer oder wie man immer hier nennen will, weil er eben Gott im Fleisch war in diesem Sinne. Auch das verstehen viele Menschen nicht. Wir lesen auch in Matthäus 12 und in Vers 45, dass jemand, der ein Dämon ist und einen Menschen verlassen hat, aber er wurde nicht ausgetrieben in diesem Sinne, sondern er hat freiwillig diesen Menschen verlassen. Vers 45. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als es vorher war. Er sagt, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Zunächst einmal das Geschlecht zu seiner Zeit, aber auch ganz allgemein jetzt wiederum die Menschenmenge. Das kann sich auf beides beziehen. Das wird hier ein Prinzip, wird dargelegt. Mit anderen Worten, man hat vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt etwas erkannt, aber dann lebt man nicht mehr danach. Man kehrt zu dem zurück, was man einmal als richtig getan hatte, dann aber als falsch erkannt hatte. Man kehrt dann zurück und dann wird es natürlich mit einem solchen Menschen schlimmer werden, wie Christus immer und immer wieder gewarnt hat. Er hat jemanden geheilt, hat dann gesagt, sündige hinfort nicht mehr, sodass dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Hier das gleiche Prinzip. Aber es geht mir hier etwas um etwas mehr auch noch. Schauen Sie, es geht hier um einen Menschen, der einen Dämon hatte. Und dieser Dämon hat ihn verlassen. Vielleicht durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, vielleicht um diesen Menschen jetzt zu überzeugen, mehr oder weniger, oh, ich bin ausgetrieben worden oder was immer. Durch diese falschen Prediger, die da herkommen und angeblich da Dämonen austreiben können, was sie ja nicht können. Aber es kann den Anschein erwecken, als ob. Aber dieser Mensch, der lebt dann weiter, vielleicht in dieser Idee mit dieser Magie, dieser falschen Zauberei, alles das, was er so betreibt. Und dann werden natürlich weiter schlimmere Dinge geschehen. Wenn sich jemand nicht von Dämonologie entfernt, wenn er dann nach wie vor so an diesen Voodoo-Quatsch glaubt, der natürlich aber schon eine gewisse Beziehung und Bewirkung haben kann, wenn man daran glaubt, der ist ein Zauber, der kann einen verfluchen, wenn man an diesen Unsinn glaubt, dann haben natürlich Dämonen leichtes Spiel. Und ich warne jeden, der sich mit diesen Dingen abgibt, den Worten Jesu Christi gemäß wird es schlimmer werden mit solchen Personen. Ganz eindeutig wird es schlimmer werden mit solchen Personen. Und ich möchte wiederum nicht in der Haut solcher Menschen stecken. Aber es geht hier um dieses böse Geschlecht. So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht sein. Damals, zur Zeit von Jesus Christus, aber eben auch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch bis hin zur Wiederkunft Christi. In Matthäus Kapitel 17 und Vers 17 geht es um eine Krankenheilung. Und die Jünger, die konnten hier in diesem Falle scheinbar es nicht tun. Jedenfalls ging es darum, dass dieser Mann zu Christus kam und sagte, hier kannst du meinem Knaben helfen. Er sagt hier in Vers 16, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Vers 17, Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her. Und dann hat er in diesem Falle den Dämon ausgetrieben, der diesen Knaben beherrscht hatte und krank gemacht hatte. Und er wurde jetzt gesund zur selben Stunde, wie es heißt. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand, der krank ist, jetzt unbedingt von einem Dämon beherrscht sein muss, besessen sein muss. Aber es kann natürlich Fälle geben, wo ein Dämon jemanden besitzt und auf diese Weise dann auch sogar physisch krank macht. Und wenn dann der Dämon ausgetrieben wird, dass dann diese physische Krankheit auch aufhört. Aber er spricht hier, Christus spricht hier von dem ungläubigen und verkehrten Geschlecht. Auf wen bezieht er sich hier? Scheinbar auch auf seine Jünger, die ihm nicht helfen konnten, die den Glauben nicht hatten, dass sie die Kraft hätten, in diesem Falle diese Heilung zu bewirken, auch diese geistliche Heilung. Natürlich ging es auch um die anderen Menschen, die ebenfalls nicht unbedingt glaubten, dass es zu einer solchen Heilung kommen konnte. Also hier geht es nach wie vor auch um die Menschen der Zeit von Jesu Christi. Eine Parallelstelle findet sich in Markus Kapitel 9 und in Vers 19. Markus Kapitel 9 und in Vers 19. Auch hier wiederum, er antwortete und sprach zu ihnen, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Und dann eine weitere Parallelstelle, die können Sie sich nachher anschauen, in Lukas Kapitel 9, Vers 41. Also an all diesen Stellen sagt Christus hier, das Gleiche bezieht sich auf das Geschlecht, man könnte sagen, seiner Zeit. Aber wie gesagt, nicht nur, denn das sind ja Aussagen, die auch ganz allgemein für alle Menschen zutreffen und ganz besonders auch als eine Warnung dienen sollten für uns heute. Wie sieht es heute bei wahren Christen aus oder bei solchen, die Christen werden wollen? Haben wir den Glauben, dass wir Christus in allen Fällen nachfolgen können, dass wir Gott in allen Fällen gehorchen können? Oder machen wir da gewisse Abstriche? Sagen wir mal, Sie haben Probleme bei der Arbeit, auch vielleicht wegen des Sabbats. Ja, wie sieht es denn jetzt aus bei Ihnen? wollen sie dann klein beigeben und sagen, ja, ich kann ja den Sabbat nicht halten, von daher muss ich halt arbeiten, Gott wird das schon verstehen. Oder nehmen sie gewisse Ausflüchte zu Hilfe. Erklären sie dem Chef nicht genau, worum es eigentlich geht, sondern kommen sie damit anderen Ideen daher. Wollen nicht so unbedingt das sagen, was Christus ihnen sagt, schämen sich seiner Worte und bringen da jetzt Erklärungen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Alles dies wird mit eingeschlossen in dem, was Christus hier sagt. Und dann in Matthäus Kapitel 23 und lesen wir einmal Vers 34. Auch hier wiederum geht es zunächst einmal um eine Aussage über das Geschlecht der Zeit von Jesu Christi, aber nicht nur, denn es heißt hier wie folgt: Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, auf dass über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut Zecharias des Sohnes Berechjas, den ihr getötet habt, zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen. Aber es geht hier nicht nur um das Geschlecht zur Zeit von Jesus Christus. Es geht ja hier um eine ganz allgemeine Aussage von Christenverfolgung, auch von Verfolgung von gerechten Menschen. Und Christus sagt hier ganz klar und eindeutig, ihr werdet dafür zu zahlen haben. Glaubt nicht, dass ihr irgendwo das so weiter treiben könnt und da keine Verantwortung habt und insoweit auch keine Zahlung für eure Verbrechen vornehmen müsst. In Lukas Kapitel 11 und Vers 49 sagt er etwas Ähnliches. Darum spricht auch die Weisheit Gottes. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Weltgrund gelegt ist. Von Abels Blut an bis zum Blut Zecharias, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Aber es geht natürlich jetzt nicht nur um dieses Geschlecht, das zur Zeit von Jesus Christus lebte, denn die haben ja nicht unbedingt den Abel umgebracht. Aber schauen Sie, es geht hier um eine allgemeine Aussage. Diejenigen, die solche falschen Dinge getan haben, werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Auch in Markus Kapitel 8 und Vers 12 sagt Christus hier etwas sehr Interessantes über dieses Geschlecht. Wir hatten ja bereits gelesen, dass ihm das Zeichen des Jona gegeben würde, das aber auch nach wie vor für uns heute gültig ist. Aber hier in Markus 8 und Vers 12 sagt er scheinbar etwas, was dem im Widerspruch steht, aber nicht in Wirklichkeit nur scheinbar. Er sagt, und er seufzte in seinem Geist und sprach, was fordert auch dieses Geschlecht an Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Jetzt könnte man sagen, ja, das widerspricht sich doch. Denn er hatte doch gesagt, es wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden, das Zeichen des Propheten Jona. Jetzt sagt er hier, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Nun, man muss den Zusammenhang lesen. Lesen wir Vers 11. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten und versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Vom Himmel. Und ich sagte, diesem Geschlecht wird kein Zeichen gegeben werden vom Himmel. Nein, es würde ihnen ein Zeichen gegeben werden von der Erde. Denn das Zeichen war ja, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein, im Schoß der Erde. Aber wir wissen natürlich auch, dass es letztendlich himmlische Zeichen geben wird. Wir wissen ja, dass nachdem die 4 Reiter der Apokalypse geritten sind, da kommt Beginn der großen Trübsal und dann kommen die himmlischen Zeichen. Die werden ja auch ganz klar aufgeführt und aufgezählt in der Bibel. Also es geht schon um himmlische Zeichen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt sagt er hier, es wird denen kein Zeichen vom Himmel gegeben werden. Und dann auch in Lukas Kapitel 17 und in Vers 25. Lukas 17 und Vers 25. Er spricht hier in Vers 24 von seiner Wiederkunft. Er sagt, wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Also keine heimliche Entrückung wird hier beschrieben. Kein zweimaliges Kommen Christi, einmal geheim, dann öffentlich. Und auch nicht, er kommt, um dann die Menschen aufzuerwecken, die Christen in den Himmel zu nehmen und dann zurückzukommen. Nein, nein, es geht hier alles um den gleichen Zeitpunkt. Er kommt ganz sichtbar, deutlich. Die Menschen werden ihn sehen, wenn er kommt. Er wird sich sichtbar machen. Aber in Vers 25 jetzt. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Zunächst einmal von dem Geschlecht, das damals lebte. Aber dann nicht nur. Wir alle sind mitschuldig am Tode, an der Ermordung Jesu Christi. Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Jede einzelne Sünde, die wir begangen haben, führt zu dem Tod von Jesus Christus. Verstehen wir dies? Jesus Christus starb für uns alle, für alle unsere Sünden. Wenn Sie nur ein einziger Mensch wären auf Erden und Sie hätten nur eine einzige Sünde begangen, müsste Christus gleichwohl für Sie sterben, um Ihnen Vergebung der Sünde zu bewirken. Und viele haben natürlich zunächst einmal Christus verworfen. Auch heute. Die meisten Menschen heute, ob sie sich jetzt Christen nennen oder nicht, verwerfen den wahren Jesus Christus. Glauben an einen anderen Jesus Christus. Einen Christus, der kam, um das Gesetz abzuschaffen. Paulus warnt davor, dass er sagt, viele kommen und die predigen einen anderen Jesus zu euch und ihr nehmt das gerne entgegen. Ja, man braucht ja das Gesetz nicht mehr zu halten. Man kann ja tun lassen, was man will. Dieses Geschlecht auch heute verwirft Jesus Christus im Großen und Ganzen, weil sie nicht so leben, wie Christus es uns gesagt hat. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 2, nachdem uns jetzt klar geworden ist, dass wir alle zu diesem Geschlecht gehören, das den Tod Jesus Christus verschuldet hat. Wir alle haben Jesus Christus ermordet, um es ganz deutlich zu sagen. Wir alle sind Mörder. In den Augen Gottes. Sie sind ein Mörder. In den Augen Gottes. Sie haben Christus ermordet. Schauen Sie, Sie müssen das so begreifen. Was können wir tun, nachdem wir dieses begriffen haben? Nachdem wir in Gottes Augen Mörder sind, Feinde, Ehebrecher, auch im geistlichen Sinne, sündhafte, boshafte, verderbte Menschen. Haben Sie sich einmal klar gemacht, dass Sie das sind? Dass Sie das waren? Bevor Sie zur Wahrheit kamen. Apostelgeschichte 2. Und Vers 37, denn hier hat Petrus denen auch gesagt, den Menschen seiner Zeit, ihr seid alle Mörder. Ihr habt alle Jesus Christus ermordet. Alle ohne Ausnahme. Vers 37, als sie aber das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Geht das ihnen durchs Herz, wenn sie so etwas heute hören? Oder ist ihnen das alles so egal? Wenn es ihnen so egal ist, ja, was hören sie überhaupt sich diese Predigt an? Als sie das hörten, da ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, besser bereut, kehret um, hört auf, das Falsche zu tun, hört auf, das Falsche zu denken, wendet euch um, tut das Richtige. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Aber die Taufe kann erst nach wahrer Reue erfolgen, sonst ist es sinnlos. Denn euch und euren Kindern, Vers 39, gilt diese Verheißung mit allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird oder berufen wird. Jetzt Vers 40, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Schauen Sie, es ging jetzt wiederum um die verkehrten Menschen, die bösen Menschen, die ungerechten Menschen. Damals, die gesamte Geschichte der Kirche hindurch, inklusive heute. Und dann heißt es hier, die nun sein Wort annahmen, nicht alle nahmen es an, die ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen ließen sich taufen an diesem Tag, nachdem sie erkannt hatten, wie schlimm ihr Leben gewesen ist. Wie sie in Gottes Augen dastanden als Mörder. Überführte Mörder, die keine andere Hoffnung hatten, keine andere Erwartung hatten, als die Todesstrafe des ewigen Todes. Aber es gab hier einen Weg, dieser Todesstrafe zu entgehen. Ganz allgemein ist hier von diesem Geschlecht die Rede, aber auch natürlich auch im Hinblick auf die Zeit von Petrus. Und hier auch noch in Apostelgeschichte 8 und in Vers 33. Apostelgeschichte 8 und Vers 33. In seiner Erniederung wurde sein Urteil aufgehoben, wie es hier heißt, bezüglich Christus, aber es ist irgendwo keine so glückliche Übersetzung. Das nächste ist auch nicht so glücklich. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Was heißt hier, wer kann seine Nachkommen aufzählen, übersetzt die Elberfelder Bibel richtiger, wer wird sein Geschlecht beschreiben? Schauen Sie, Christus kam ja, um Menschen zur Wahrheit zu berufen. Zunächst einmal für die Sünden der Menschen zu sterben. Und dann natürlich auch, wenn sie vom Vater berufen würden, hingezogen würden zu Christus, dann würden diese Menschen auch getauft werden können auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung ihrer Sünden. Und sie würden den Heiligen Geist erlangen und so weiter und so fort. Sie würden dann also, wie gesagt, Nachkommen auch Gottes des Vaters sein. Wir sind die Kinder, die gezeugten Kinder Gottes des Vaters. Wir sind Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Aber schauen Sie, alles das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, wird natürlich auch vielfach benutzt, um deutlich zu machen, dass Jesus Christus hier, wenn er von dem Geschlecht sprach, von diesem Geschlecht, das nicht vergehen würde, bis alles geschehen ist, das wird benutzt, um zu sagen, ja, das bezieht sich auf das gesamte Menschheitsgeschlecht oder das bezieht sich auf, sagen wir mal, die Juden oder das Volk Israel oder es bezieht sich auf das Geschlecht zur Zeit von Jesus Christus. Aber wir müssen jetzt Folgendes begreifen. Christus kam noch nicht zurück, ist noch nicht zurückgekommen. Sodass seine Bemerkung nicht auf das damalige Geschlecht seiner Zeit abgezielt gewesen sein kann. Wenn es auf die Menschen seiner Zeit abgezielt gewesen wäre, dann wäre das ja nicht wahr geworden. Denn er ist ja noch nicht zurückgekommen. Das Reich Gottes ist ja noch nicht auf Erden errichtet worden. Also dieses Geschlecht zur damaligen Zeit von Jesus Christus ist ja gestorben, ist vergangen. Also das kann nicht unbedingt die Bedeutung sein dessen, was er hier sagte. Und es kann auch nicht um die Menschheit im Allgemeinen gehen, denn es würden ja auch noch Dinge geschehen, die nach der Wiederkunft Christi, nach Errichtung des Reiches Gottes hier auf Erden, mit den Menschen erfolgen würden. Die Menschen, die noch im Millennium leben, denen würden ja auch gewisse Dinge geschehen. Die würden für 1000 Jahre lang leben und natürlich auch die Menschen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen. Alles das würde ja noch geschehen. Es ist also nicht mit anderen Worten alles erfüllt, was da jetzt beschrieben wird, sondern es würde ja noch weitergehen. Aber schauen Sie, letztendlich geht es darum, dass Christus sich ja auf ganz spezifische Prophezeiungen bezieht. Denn man muss auch verstehen, was mit dies alles muss erst sich erfüllen, was damit gemeint ist und was der zeitliche Zusammenhang ist. Schauen wir uns noch einmal Matthäus 24 an. Matthäus 24. Und noch einmal angefangen in Vers 32. Matthäus 24 und Vers 32. Da sagt er, einem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr dies alles seht, so wisset, dass er, wer? Nun, Jesus Christus, nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Dann sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er bezieht sich ja ganz eindeutig nun auf seine Wiederkunft. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn ist dann allein der Vater. Und dann fährt er fort zu sagen, Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Es geht also ganz eindeutig um das Geschlecht zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht, wie das heute der Fall ist, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Heute gibt es zwar keine Warnung für eine Sintflut, aber es gibt eine Warnung vor einem gewaltigen Krieg, der alle Menschen mit beeinflussen wird. Wer achtet auf die Warnung? So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann sagt er in Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben oder zurückgelassen. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dann sagt er in Vers 43, sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb käme, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Und jetzt Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Es geht hier um eine Aufforderung zu wachen. Es geht um eine Aufforderung, wachsam zu sein, auch auf die Weltgeschehnisse Acht zu haben, zu sehen, was alles so geschieht, auch auf sich selbst Acht zu haben, wie man lebt, nicht wie man so lebt, wie das hier beschrieben wird, dass man also seinen täglichen Vergnügungen nachgeht, seinen täglichen Okkupationen, aber keinerlei Sinn hat für das, was Gott tut in unserem Leben und wie nah wir an die Wiederkunft Christi herangerückt sind. Es geht um die Endzeit, ganz offensichtlich. Es geht um den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Schauen wir uns einmal die Parallele an Markus Kapitel 13. Markus 13, angefangen in Vers 28. Markus 13 und Vers 28. Wiederum, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Nahe vor der Tür. Auf diese Besprechung, auf diese Bezeichnung werden wir gleich noch eingehen. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern alleine der Vater. Sehet zu, sehet euch vor, wachet. Vers 33, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Die genaue Zeit der Wiederkunft Christi, die Stunde, der Tag. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seiner Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, Vers 35, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, er sprach ja zunächst einmal jetzt die Jünger seiner Zeit an, das sage ich allen, wachet, allen Christen zu allen Zeiten soll man wachen. Auch darum geht es hier natürlich, dass in dem Augenblick, wo sie sterben, verlieren sie ihr Bewusstsein, liegen sie tot im Grabe. Im nächsten Augenblick ihres Bewusstseins stehen sie vor Jesus Christus. Auch so muss man es begreifen. Aber es geht hier ganz eindeutig eben auch und gerade ganz besonders um die Wiederkunft Jesu Christi. Und so sagt er uns heute ganz besonders, wachet, denn ihr wisst nicht, wann er kommt, aber er kommt vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo ihr es gar nicht meint. Wo ihr es gar nicht meint. Lukas 21. Und auch hier wiederum lesen wir noch einmal den Zusammenhang, angefangen in Vers 29. Lukas 21 und Vers 29. Der sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum, alle Blätter und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. Also man weiß nicht unbedingt den genauen Zeitpunkt, aber man kann schon erkennen, aufgrund der Zeichen, aufgrund dessen, was um uns herum vor sich geht, dass die Sache nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber lesen wir jetzt weiter den Zusammenhang, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen mit täglichen Sorgen. Man könnte vielleicht ergänzen, mit Rauchen. Saufen wird ja schon erwähnt. Mit Kiffen. Mit Unzucht, mit Ehebruch, mit Lügen, mit Stehlen, was immer die Begierde in ihnen ist, die sie davon abhält, Gott in richtiger Weise zu dienen, kompromisslos zu dienen. Er sagt, ich warne euch davor, denn eine Sünde folgt der nächsten. Das ist ganz eindeutig der Fall, wie eine Lawine. Und dann ist es soweit, dass sie sie nicht mehr aufhalten können. Er sagt, ich warne euch davor, dass ihr nicht beschwert werdet, eure Herzen nicht beschwert werdet, wisst Rauchen und Saufen und täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen, wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, würdig erachtet werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Und zu stehen vor dem Menschensohn. Ganz eindeutig, auch hier wieder geht es um sogar diesen Ort der Sicherheit hier auf Erden. Man soll dem entfliehen, man soll beschützt werden vor diesem Ort der Sicherheit, in diesem Ort der Sicherheit, vor dem, was geschehen soll, mit anderen Worten, vor der großen Trübsal. Aber was noch wichtiger ist, dass man würdig erachtet wird von Gott, vor dem Menschensohn stehen zu können, wenn er kommt. Wenn er kommt. Dass man nicht sich vor ihm verbergen muss, wie Adam und Eva sich verbargen, als sie die Stimme Gottes hörten im Garten Eden, weil sie gesündigt hatten. weil sie Gott nicht in diesem geistlichen Sinne jetzt ins Angesicht blicken wollten. Werden wir uns schämen, werden wir besorgt sein, wenn Christus kommt, weil wir meinen, oh, ich bin ja in keinster Weise perfekt. Nun, perfekt werden wir nicht sein, aber wenn wir nach wie vor den Weg der Sünde gehen, dann sollten wir besorgt sein. Dann sollten wir besorgt sein. Denn es heißt ja, dass die Sünde mit Strafe zu rechnen hat. Und wir sollten das niemals vergessen. Es geht hier in Lukas 21 um das Kommen Jesu Christi, um das Kommen des Reiches. Denn wenn Jesus Christus kommt, wird er das Reich Gottes hier auf Erden errichten. Aber es geht auch schon um die Zeichen davor, die große Trübsal und so weiter und so fort. Da es hier also ganz offensichtlich um das Geschlecht geht, das in der Endzeit lebt, ist jetzt die Frage, was muss alles geschehen, bevor dieses Geschlecht, diese Generation vergeht? Denn das war ja das, was Christus hier sagte. Es wird alles dies erst einmal geschehen, bevor Christus zurückkommt. Und dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Nun, eben alles das, was in Matthäus 24 beschrieben stand, was in Markus 13 beschrieben stand, was in Lukas 21 beschrieben stand. Was ist das alles? Es ist der Anfang der Wehen. Es ist das Auftreten des Tieres, des falschen Propheten. Es ist die große Trübsal, die ja die Christenverfolgung mit einschließt, aber eben auch einen Angriff des Tieres auf Amerika und Großbritannien und andere englischsprachige Länder. Es ist der Ort der Sicherheit, zu dem die Kirche Gottes gebracht werden soll, diejenigen, die als würdig erachtet werden, dorthin zu gelangen, hier auf Erden. Es geht nicht um eine heimliche Entrückung in den Himmel. Davon sagt die Bibel gar nichts. Es geht um die Einnahme Jerusalems. Wir haben davon gelesen. Es geht um den Bau des Tempels. Alles dies ist mit eingeschlossen. Es geht um die himmlischen Zeichen. Es geht um die Plagen am Tage des Zornes Gottes. Und dann natürlich geht es um die Wiederkunft Christi. Aber schauen Sie, alles dies wird so schnell geschehen. Und ich denke, dass die Wehen bereits begonnen haben. Ich denke, dass die vier Reiter der Apokalypse bereits schon am Reiten sind. Was wäre dann der nächste Schritt in der prophetischen Abfolge? Die große Trübsal. Das wird alles so schnell geschehen, dass die dann bestehende Generation, die zu diesem Zeitpunkt leben wird, die wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist, bis Jesus Christus zurückgekommen ist. Wir geben Ihnen keine Daten an. Einige sagen, ja, können Sie uns nicht vielleicht sagen, wie lange es noch dauert, 10 Jahre, 20 Jahre, was immer. Nein, das sage ich Ihnen nicht. Wir sollen wachen. Wir haben ja auch bereits in den vergangenen Predigten gehört und gelesen und mitbekommen, dass man die Wiederkunft Christi, diesen Zeitpunkt, verzögern kann, dadurch, dass man sich nicht zur Reue wendet, wenn Sie jemand sind, der berufen ist, und dass man ihn aber auch beschleunigen kann. Von daher ist es auch nutzlos, irgendwo jetzt Zahlen und Zeiten irgendwo berechnen zu wollen, aber vom Feigenbaum sollen wir das Gleichnis erkennen, denn der Zeitpunkt wird kommen, wo es keinerlei Verzug mehr geben wird, wie wir auch gesehen haben. Ich möchte Ihnen kurz etwas aus der Schlachterbibel vorlesen, der Studienbibel von Schlachter, die mir einer unserer Mitglieder gegeben hat. Bedanke ich mich nach wie vor dafür. Und da heißt es wie folgt. Über Wehen. Das griechische Wort bedeutet eigentlich Geburtswehen. Hungersnöte, Erdbeben und Konflikte haben stets das Leben in dieser gefallenen Welt geprägt. Doch der Herr bezeichnete diese Dinge als den Anfang der Geburtswehen. Gegen Ende dieses Zeitalters würden diese Dinge sich verschärfen und so die baldige Ankunft des Messias ankündigen, der eine sündige Menschheit richten und seine tausendjährige Herrschaft aufrichten wird. Und dann eine weitere Bemerkung über den Feigenbaum. Von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn die Zweige des Feigenbaums Blätter treiben, ist der Sommer nicht mehr ferne, und wenn die letzten Geburtswehen einsetzen, ist Christi Wiederkunft nahe vor der Tür. Sodann, wenn es um dieses Geschlecht geht, das kann sich nicht auf die Generation beziehen, die zur Zeit Jesu lebte, denn dies alles geschah nicht zu ihrer Lebzeit. Der Groll der Verwüstung, die Verfolgungen und Gerichte, die falschen Propheten, die Zeichen am Himmel, Christi Wiederkunft und die Sammlung der Erwählten. Am ehesten meinte der Herr mit diesem Geschlecht die Generation, die zu der Zeit lebt, wenn die letzten schweren Geburtswehen beginnen. Das würde auch zur Lektion des Feigenbaums passen. Es ist nur eine kurze Zeitspanne, in der dies alles geschehen wird. Und in diesem Zusammenhang jetzt möchte ich ein paar abschließende Worte Ihnen mit auf den Weg geben. Wir lesen immer und immer wieder, dass in der Endzeit sich die Erkenntnis mehren wird. Menschen werden mehr und mehr, die von Gott berufen sind, erkennen, worum es geht. Und wir lesen eine sehr wichtige Aussage in 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 11. Da sagt nämlich Paulus Folgendes. Und er spricht zunächst einmal von Ereignissen, die im Alten Testament stattfanden, als damals Christus die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei geführt hat. Vers 11. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Nun, damals, als Paulus dies schrieb, war das ja noch nicht der Fall. Es würden noch so 2000 Jahre oder mehr vergehen. Nein, es geht für uns heute. Es gilt für uns heute. Für uns heute sind diese Dinge geschrieben, diese Endzeitprophezeiungen. Es geht hier, Paulus spricht das hier in prophetischer Weise an. Es gilt für Sie und für mich heute, die in dieser letzten Generation, in dieser Endzeit leben. Und was wird uns gesagt im Hinblick auf diese Generation, auf die Ereignisse dieser Generation? Zunächst einmal Psalm Kapitel 2, eine sehr interessante Stelle. In Psalm Kapitel 2. Denn hier lesen wir etwas über die Endzeit. Über die Endzeit. Psalm Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalbten, Gott, den Vater und Jesus Christus. Lasset uns zerreißen ihre Bande, von uns werfen ihre Strecke. Ach was, Gesetz abgeschafft. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt, Jesus Christus, auf meinem heiligen Berge Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige. Lasset euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht. Freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommet auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl dem, die auf ihn trauen. Eine Endzeitprophezeiung, die auch den Zorn Gottes mitbeschreibt, bis hin zur Wiederkunft Christi. Sein Zorn wird bald entbrennen, heißt es. Wenn wir uns Offenbarung Kapitel 1 anschauen, dann lesen wir etwas über die Zuhörerschaft oder diejenigen, die dies lesen sollen. An wen ist das hauptsächlich gerichtet? Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Es geht hier um hauptsächlich den Tag des Herrn. Diese Zeitspanne, die noch gar nicht mal begonnen hat. Die hat mit Sicherheit nicht vor 2000 Jahren in Kürze begonnen. Es geht um uns heute. Das ist die Warnung an uns heute. Den Knechten soll gezeigt werden, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist er, der liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Die war nicht nahe vor 2000 Jahren, die ist nahe heute. Sie gilt für Sie. Sie gilt für mich. Selig sind wir, wenn wir dies annehmen, was hier geschrieben steht, Offenbarung Kapitel 3 und Vers 11, da sagt Christus, ich komme bald. Das sagt er uns heute. Ich komme bald. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wenn Sie eine Krone haben, dann passen Sie auf, dass sie Ihnen nicht genommen wird, weil Sie wiederum die Sache nicht ernst genug betrachten. Offenbarung Kapitel 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald, sagt er wiederum. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buche bewahrt. Tun Sie das. Das ist Ihnen das alles egal. Zeigt Ihr Lebensstil, dass Ihnen alles egal ist. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ja, machen Sie sich nichts vor. Sie werden belohnt oder bestraft werden. Je nachdem, wie Ihr Werk ist. Und dann auch in Vers 20. Es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und jetzt sagt Johannes, Amen, komm Herr Jesus. Können wir das auch sagen? Dein Reich komme, Jesus Christus komme. Sind wir zuversichtlich genug, dass wenn wir vor Jesus Christus stehen, dass wir nicht verurteilt werden für das, was wir getan haben, weil wir nach wie vor in Sünde leben, nach wie vor nicht willens sind, nicht wirklich willens sind zu bereuen, vielleicht Lippenbekenntnisse abgeben, sagen, ach, tut mir furchtbar leid, aber nicht wirklich den Ernst der Lage begreifen. Viele begreifen ihn nicht. Philipper Kapitel 4. Philipper Kapitel 4. Und Vers 5. Da lesen wir. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Wiederum. Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5 und Vers 3. Es geht hier um die Reichen, die sich um Gott nichts kümmern, nichts scheren. Er sagt zu denen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt eure Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Es geht hier um die letzten Tage, es geht hier um die Endzeit. Vers 8. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Jetzt spricht er uns an. Wir sollen geduldig sein, wir sollen unsere Herzen stärken. Wir sollen aufhören, den Weg der Welt zu gehen und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen den Weg Gottes und meinen, das kommt schon dann so hin, das passt dann schon. Jakobus Kapitel 5 und Vers 9. Seufzet nicht wieder einander, ach, mir ist es so schlecht und habe ich ein schreckliches Leben und man murrt und seufzt und beklagt sich über das, was Gott zulässt in seinem Leben. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Davon hatten wir eben ja bereits gelesen, Christus steht vor der Tür. Nehmen wir Ereignisse in unserem Leben als eine Lektion an, als ein Hinweis, als eine Hilfe Gottes, uns zu bessern oder vielleicht auch stärker zu werden, weil wir uns auf Gott verlassen. Es muss nicht sein, dass jedes Ereignis, was in unserem Leben geschieht, direkt von Gott bewirkt ist, das keineswegs, aber Gott lässt gewisse Dinge auch zu, um zu sehen, wie wir darauf reagieren. Er lässt zum Beispiel auch zu, dass Prediger wie ich Menschen anschreiben, die gewisse Probleme haben und wir fragen dann, wie es denn geht, in der Hoffnung, ihnen helfen zu können. Und man wird dann ignoriert. Man bekommt keine Antwort. Und man meint dann gleichwohl, man kann weiterhin so diesen Weg gehen, den man geht, je nachdem, was es sein mag, und gleichwohl dann mit einem Fuß im Reich Gottes sein. So läuft das nicht. So läuft es nicht. Im Gegenteil, man macht sich da etwas vor. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 20. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Christus hier. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Das heißt, sie das Abendmahl mit ihm halten. Es geht hier nicht um das Abendmahl, das sollte. Es geht um das Mahl. Es geht eigentlich sogar um das Hochzeitsmahl, von dem wir ja bereits gelesen haben. Ich werde es mit ihm halten und er mit mir. Schauen Sie, Christus steht vor der Tür. Er steht vor der Tür Ihres Herzens, sagen wir mal, und klopft an. Öffnen Sie ihm die Tür Ihres Herzens. Oder lassen Sie ihn draußen vor der Tür weiterhin stehen. Es gab ja diese berühmte Dramaturgie von Borchardt, glaube ich, hieß er, draußen vor der Tür. Es war natürlich ein Erlebnis eines Mannes, der aus dem Krieg kam. Aber das Prinzip ist interessant. Die wollten nichts davon wissen, was eigentlich da so geschieht. Sind Sie jemand, der nichts davon wissen will, was so geschieht? Oder wachen Sie, beten Sie, fasten Sie, wenn nötig, damit Sie eine engere Beziehung zu Gott haben. Haben Sie Probleme? Sind Sie wirklich mit Gottes Hilfe bemüht, diese Probleme zu überwinden? Oder ist Ihnen das alles ein bisschen egal? Matthäus 24 und Vers 33. Matthäus 24 und Vers 33. Noch einmal, wie wir eben bereits gelesen haben, ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisset, dass er nahe vor der Tür ist. Wir lassen offenbaren sogar, dass er vor der Tür steht. Klopft. Lukas 13, Vers 25. Lukas 13, Vers 25. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid, ich kenne euch nicht. Heute klopft Christus bei ihnen an. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn er seine Tür zuschließen wird und dann können sie klopfen, solange wie sie wollen. Dann wird Christus ihnen nicht mehr öffnen. Das ist die Warnung. Römer Kapitel 13. Wie weit ist das bereits auch in ihrem Leben bereits vorangeschritten? Römer 13, die Verse 11 und 12. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, sagt Paulus, ihnen, mir, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Tun wir dies. Was sind die Werke der Finsternis? Schauen Sie sich Ihr Leben an, überlegen Sie, was Sie tun in Ihrem Leben. Sind das Werke der Finsternis? Was für ein Narr sind Sie doch, wenn Sie nach wie vor diese Werke der Finsternis leben. Obwohl Sie doch wissen sollten, dass die Nacht weit vorangerückt ist, der Tag nahe herbeigekommen ist. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Manchmal ist es wichtig, sich ein wenig zurückzulehnen, über sein Leben nachzudenken, sich zu sagen, ja, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Was tue ich? Manchmal sind wir so hektisch, dass wir vielleicht gar nicht diese Zeit uns nehmen. Die sollten wir uns nehmen. Zu überlegen, ja, was tue ich eigentlich in meinem Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Ich werde ja auch irgendwann einmal sterben. Das sollte uns doch klar sein. Kann ich dann vor meinen Schöpfer treten? Ach, ich habe doch Zeit. Ich kann das später mal machen. Sie wissen gar nicht, wie viel Zeit Sie haben. Sie wissen doch gar nicht, wie viel Zeit Sie haben, wann Sie sterben werden. Das kann ja heute Abend schon der Fall sein. Sind Sie bereit? Hebräer 10 und Vers 25. Ihr sollt nicht verlassen unsere Versammlung, diejenigen, die in die Kirche Gottes berufen worden sind, die sich manchmal nicht bemühen, nicht genug bemühen, nicht ernsthaft genug bemühen, zu den Sabbatversammlungen zu kommen, zu den Versammlungen der Heiligen Tage zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Hier, das war damals auch schon der Fall. Paulus sagte, ihr sollt nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen. Die haben sich das zur Gewohnheit gemacht. Sondern ihr sollt einander ermahnen. Das können sie natürlich nur dann, wenn sie in der Versammlung sind, mit Gleichgesinnten, den Sabbat zum Beispiel halten. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Sehen wir, dass sich der Tag naht? Erkennen wir dies an? Oder meinen, ach, wir haben noch so und so viel, was weiß ich, Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende vor uns. Schauen Sie, sie sollen so leben, als ob sie ein ganzes Leben noch vor sich haben. Das soll ihre Zielrichtung sein, das ist gar keine Frage. Sie sollen aber auf der anderen Weise auch so leben, als ob heute ihr letzter Tag ist. Schauen Sie, denn sie wissen ja nicht, wann für sie der letzte Tag ist. Machen Sie nicht den Fehler, dass Sie sagen, ja, Christus kommt bald, da brauche ich ja nichts mehr zu tun, da brauche ich nicht mehr irgendwie mich vorzubereiten auf eine Arbeit, auf einen Job, studieren und so weiter. Das nicht. Sie sollen so leben, als ob ihr ganzes Leben noch vor ihnen liegt. Und das gilt für mich sogar auch, der ich heute schon über 65 Jahre alt bin. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich jetzt nichts mehr zu tun habe. Ach, ich brauche hier irgendwo Ihnen keine Predigten mehr zu geben. Ich gehe mal jetzt in Rente. Nein, wir leben so, als ob unser ganzes Leben noch vor uns ist. Aber wir müssen bereit sein, wenn Christus zurückkommt, egal wann das der Fall ist. Ihr sollt einander nicht ignorieren, sondern ihr sollt die Versammlung besuchen, auch persönlich besuchen, gerade auch persönlich besuchen, wenn Ihnen das möglich ist, so oft wie es Ihnen möglich ist. Denn ihr seht doch, dass der Tag sich naht. Und was sagt er dann in Vers 37 als abschließende Stelle hier, Hebräer 10 und Vers 37? Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und wir sind an dem Punkt angelangt, wo der nächste wichtige Augenblick in der Geschichte, in der Prophezeiung, die große Trübsal sein wird. Es wird von einem Krieg im Himmel gesprochen, wenn Satan noch einmal versuchen wird, Gott von seinem Thron zu stürzen. Er und seine Engel werden versuchen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Satan und seine Engel werden gegen Michael und seine Engel kämpfen, aber sie werden natürlich verlieren. Sie werden auf die Erde zurückgestürzt werden. Sie leben heute auf dieser Erde. Die Erde ist ihr Wohnsitz. Sie sind diejenigen, die die Herrscher dieser Welt sind, dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und es heißt, wenn Satan zurückgestürzt wird auf diese Erde, dann wird sein Zorn sehr groß sein, denn er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und der nächste Punkt wird der sein, dass er beginnt, die Kirche Gottes zu verfolgen. Wir sagen nicht, dass dieser Zeitpunkt bereits gekommen ist. Es könnte sein, aber ich gehe schon davon aus, dass dieser Krieg, von dem da die Rede ist, bereits stattfindet. Wir wissen natürlich nicht vom irdischen Maße her gesehen, wie lange dieser Krieg dauern wird. Aber die gesamten Entwicklungen, die zurzeit hier auf der Erde erfolgen, deuten stark darauf an und darauf hin, dass Satans Zorn sehr groß geworden ist, denn er weiß, dass er noch kurze Zeit hat. Wissen Sie auch, wie nahe wir an der Wiederkunft Jesu Christi sind? Bereiten Sie sich auf die Wiederkunft Christi vor. Bereiten Sie sich auch auf die große Trübsal vor, die kommen wird. Damit Sie würdig erachtet werden, allen diesen zu entfliehen. Christus hat uns ja das Versprechen gegeben, dass er diejenigen, die er als würdig erachtet, bewahren wird. Seinem Willen gemäß. Bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, der Prüfung, dieser Verfolgung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis. Wozu werden Sie gezählt werden? Sie sind Teil des Geschlechtes heute, davon gehe ich aus, dieser Generation, die nicht vergehen wird, bis dies alles geschehen ist. Aber die Tage werden sehr schrecklich werden für viele. Sie brauchen Gottes Schutz. Sie können Gottes Schutz erhalten, sie werden ihn erhalten, wenn sie als würdig erachtet werden, diesen Schutz zu erhalten. Die Frage ist, sind sie das in den Augen Gottes? Ich bedanke mich für Aufmerksamkeit, Ihren Aber denkt für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.